Willkommen zurück zur dritten Folge unserer WM-Vorschau hier bei Soka Fußball in Afrika. Es begrüßen euch mal wieder Martin und Jonathan. Hi Jonathan.
Hi, grüß dich.
Und heute geht's um Marokko, den amtierenden Afrika-Cup-Sieger. Ob es Bestand hat, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber erstmal ist es auf dem Papier so, dass Marokko als Afrikameister zur WM reist. Und da will ich dir natürlich gleich mal die erste Frage dazu stellen. Sprechen wir heute auch über das stärkste afrikanische Team?
Ja, würde ich schon sagen, tatsächlich. Gerade wenn du die Marokkaner gesehen hast in den letzten Jahren, wie sich alles entwickelt hat. Jeder weiß ja noch, wie die WM 2022 verlaufen ist, als sie da den vierten Platz belegt haben. Und es war kein Zufall gewesen. Natürlich hatten die, ich glaube schon, das eine andere Mal auch einfach mal Glück gehabt. Aber ich glaube, dass sie sich das einfach über die Jahre sich erarbeitet haben. Die haben auch in den Verbandsstrukturen viel, viel bessere Auswahlmöglichkeiten. Diese Spieler rekrutieren, das bedeutet, dass sie einfach einen größeren Umfang mittlerweile an Spielern haben, auch einfach viel, viel besser sind, um Spieler abzuholen und werden wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, dass sie einfach auch einige Jungs haben, die ja eine Doppelstaatsbürgerschaft haben und es kommen immer mehr und mehr Spieler, die sich für Marokko entscheiden und aktuell ist es von der Kaderkonstellation schon so, dass die Karte in der Breite, aber auch im offensiven Bereich schon einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass die Marokkaner aktuell schon vielleicht sogar die beste Mannschaft ist im afrikanischen Kontinent.
Aber die beste Mannschaft kommt nicht immer am weitesten. Deswegen haben wir ja trotzdem noch einiges zu besprechen und können nicht jetzt schon Schluss machen mit unserer Analyse. Wenn man mal so ein bisschen ins Land blickt, da muss man schon sagen, die Fans sind natürlich froh, dass man jetzt nachträglich diesen Titel bekommen hat. Natürlich hat man keine Feierlichkeiten gehabt, wie man sie jetzt gehabt hätte, wenn man im eigenen Land auch wirklich in dem Finale sportlich den Titel geholt hätte. Ich glaube, dann wäre Rabat, Casablanca, alle großen Städte, die wären wirklich vor Freude explodiert. Ich war ja in Marokko und war schon nach dem Halbfinale verrückt gegen Nigeria. Also da sind wir in die Innenstadt rein und da war Feuerwerk, da war Autokorso. Also da kannst du dir das gar nicht vorstellen. Und auch in Europa, wie man so gehört hat. Ich meine, Rotterdam ist, glaube ich, ein relativ großes marokkanisches Zentrum. Und auch in Frankreich, aber auch in Deutschland gibt es ja immer relativ große marokkanische Communities. Also die sind auf jeden Fall stolz auf diesen Titel. Aber man muss sagen, es ist auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen nach diesem Titel. Denn es gab ja auch dann danach auf Social Media, wie so oft auf Social Media, ja, einige Streitigkeiten, weil es natürlich dann auch die Fans gibt, die jedem Spieler folgen und die alle Aktivitäten tracken. Und dann war es ja so, dass Senegal trotz diesem aberkannten Titel eine Trophy-Tour in Europa veranstaltet hat. Und dann gab es eben einige Marokkaner, die Postings dazu geliked haben, die sogar, ich weiß nicht, in einem Fall, glaube ich, sogar kommentiert haben. Und das hat dann gleich mal für Diskussionen in Marokko gesorgt. Also trotz dieses Titels sind sich jetzt nicht alle einig. Manche Spieler sind ein bisschen umstritten eben wegen diesen Social-Media-Aktivitäten. Aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, da herrscht ein großes Selbstbewusstsein im Land und auch viel Vertrauen in die eigene Stärke, wie du ja auch schon gesagt hast, ist die einfach, ja, die ist auch einfach gegeben durch diese breiten Möglichkeiten. Was ich auch sehr spannend finde, man hat jetzt mit Mohamed Wahbi einen neuen Trainer. Hat es für dich die Vorbereitung sehr erschwert, dass du jetzt nur zwei Testspiele quasi bisher von ihm als, ja, so Sample Size hast?
Ja, also ich muss echt sagen, ich war ein bisschen überrascht gewesen, dass da jetzt auch ein Trainerwechsel war und ist natürlich jetzt nochmal eine andere Situation. Ich finde, das hat man auch jetzt bei den beiden Testspielen dann auch gesehen, dass da ja jetzt nicht komplett neue Strukturen herrschen, aber dass es jetzt einfach auch Zeit braucht, um ja die Jungs einfach kennenzulernen, was anderes auszuprobieren. Ich meine, er ist jetzt auch ein Trainer, der kommt ja von der U20-Nationalmannschaft. Dementsprechend hat er auch andere und einige Spieler, sage ich jetzt mal, dann auch direkt mit dabei gehabt und wird das eine andere vielleicht ja noch testen, bevor da die Weltmeisterschaft dann losgeht. Aber es ist natürlich so, dass es jetzt schon nochmal einen Wirbel jetzt da geben wird, weil ich fand, dass die Mannschaft eigentlich jetzt sehr gut im Takt war. dass die Mannschaft eigentlich einen Spirit aufgebaut haben, auch wenn das jetzt natürlich ja ein bisschen schwierig war durch das Finale. Ich glaube, es war eigentlich alles angerichtet, um Afrikameister zu werden. Gut, die Dinge haben sich, ja, ich glaube, müssen wir jetzt nicht nochmal großartig thematisieren, aber die haben sich natürlich da überschlagen und das ist immer noch nicht zu Ende erzählt, diese Geschichte. Dementsprechend bin ich aber gespannt. Das ist ein Trainer, der aus dem Nachwuchs kommt. Der war ja ganz, ganz lange bei Anderlecht gewesen. Hat da, ich glaube, fast über 15 Jahre bei Anderlecht von U9 bis U19 einige Mannschaften trainiert gehabt. Da hat auch zum Beispiel Juri Tillmans trainiert gehabt oder hat ihn begleitet. Dementsprechend ist es jemand, der aus der Jugend kommt, der das von der Pike auf gelernt hat und auch so ein bisschen seine Zeit braucht und benötigt, um sein Spiel, seine Idee von Fußball den Jungs zu vermitteln. Hat aber auch schon geschafft gehabt, ja, mit der U20 ist es ja AFCON Meister ja zu werden. Da haben sie, glaube ich, 2-0 gegen Argentinien gewonnen. Und das ist auch schon
Weltmeister dann in dem Fall sogar.
Weltmeister, genau, sorry, ein Weltmeister. Dementsprechend hat er da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Auch bei Anderlecht waren sie 2015 im Youth League Halbfinale gewesen. Unter anderem auch gegen Barcelona und Porto gewonnen. Was natürlich jetzt der Vorteil ist, er kennt natürlich die ganzen Strukturen. Er weiß ganz genau, welche Spieler jetzt auf den Sprung sind, in die A-Nationalmannschaft zu kommen. Und deswegen bin ich da fest davon überzeugt, dass er tatsächlich jetzt der richtige Trainer ist, auch für die Zukunft. Ne? Marokko hat einiges vor, du hast es richtig gesagt, die haben Selbstbewusstsein. 2030 wartet ja schon die nächste WM, auch im eigenen Land. Und ich glaube, bis dahin kann er da etwas formen, wo man wirklich sagen kann, dass Marokko da ganz, ganz gefährlich werden kann, auf ganz große Bühne. Aber jetzt für 2026 wird man natürlich sehen, wie sich das Ganze einspielen wird. Ein bisschen Zeit haben die noch. Aber ja, wir werden sehen, was passieren wird. Ist schwer einzuschätzen tatsächlich. Aber perspektivisch haben sie, glaube ich, einen richtigen Mann an ihrer Seite.
Ja, und es war auch vor dem Afrika-Cup schon so, dass Walid Regragui ja nicht komplett unkritisch gesehen wurde. Klar, natürlich alle haben seine Erfolge gesehen von 2022 bei der WM. Hat ja auch vorher, glaube ich, mit Wydad Casablanca die afrikanische Champions League gewonnen gehabt. Aber es war auch so ein bisschen Müdigkeit von seinem Spielstil, von seinem vielleicht wenig spektakulären Spielstil. Die Marokkaner haben sich da ein bisschen mehr gewünscht und du hast die Heim-WM 2030 angesprochen. Ich glaube, darauf ist es auch so ein Stück weit ausgerichtet und jetzt gibt man eben Wahbi schon mal eine WM, vielleicht zur Erfahrung sammeln mit seinen Spielern, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, um dann 2030 wirklich bestmöglich vorbereitet zu sein. Ich glaube aber, was auf jeden Fall bei dieser WM das Ziel sein wird, wird die beste afrikanische Mannschaft bei diesem Turnier zu sein. Also klar, natürlich träumt man von der Weltmeisterschaft, aber da müssen so viele Dinge passen. Aber der eigene Anspruch sagt auf jeden Fall, Marokko muss die beste afrikanische Nation bei dieser WM werden. Ansonsten wäre es wahrscheinlich nicht als Erfolg zu werten. Und als Erfolg war es eigentlich auch kaum zu werten, dass man durch diese Qualifikationsgruppe durchgerutscht ist, weil mit Niger, Tansania, Sambia, Kongo, Brazzaville und auch noch Eritrea, die zurückgezogen haben, war es ja schon eher eine Gruppe, die auf dem Papier ziemlich leicht war. Man hatte kein anderes wirkliches Schwergewicht drin. Natürlich, Sambia kann schwer zu spielen sein, Tansania kann unangenehm werden, aber es war jetzt einfach keins, was die individuelle Qualität auch nur ansatzweise gematcht hat. Und das hat man dann natürlich auch im Ergebnis gesehen. Pure Dominanz, 8 Spiele, 8 Siege, Torverhältnis von 22-2. Also da haben wir gar keine Schwierigkeiten gehabt, wenn wir mal von der marokkanischen Perspektive ausgehen, oder?
Ja, also die sind ihrer Favoritenrolle ganz klar gerecht geworden. Wenn man einfach auf die Tabelle schaut, haben sie 22 Tore gemacht, 2 kassiert, 24 Punkte geholt letztendlich und ja, haben alles gewonnen. Dementsprechend ja, sind sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben da nichts anbrennen gelassen. Ist auch nicht immer ganz so einfach. Ja, gerade wenn die Länderspielpause ist, man sieht sich dann ganz kurz und dann wieder zu spielen. Aber die Mannschaft ist im Takt und das haben sie auch über die ganze Qualifikation einfach gezeigt gehabt und dementsprechend sind sie natürlich ganz klar verdient bei der Weltmeisterschaft mit dabei und Marokko ist auch eine Mannschaft, die du dabei haben willst. weil sie natürlich auch bei der letzten Weltmeisterschaft gezeigt haben, dass sie den einen anderen Favoriten definitiv verärgern können. Ne? Und es wird auch ja dieses Jahr wahrscheinlich das Ziel sein. Ja? Aber die haben dieses Jahr, glaube ich, eine andere Rolle. Bei der letzten WM war das ja schon überraschend gewesen für den einen anderen. Diesmal hat man die Marokkaner definitiv eher auf dem Zettel.
Ich glaube auch, dass es ein Vorteil war, dass man eben so früh schon mit der WM planen konnte, weil wir kommen ja nochmal auf die Mannschaft von 2022 dann später auch zu sprechen. Aber es galt ja schon, auch neue Spieler einzubauen, weil wir ja jetzt oft genug schon erwähnt haben, da kommt sehr viel nach bei den Marokkanern. Und wenn man dann frühzeitig die Qualifikation klar macht, dann kann man Spiele auch als bessere Testspiele nutzen oder Testspiele mit Wettkampfcharakter. Und davon haben sie jetzt einige gehabt die letzten Jahre. Haben ja dann sogar einen Weltrekord aufgestellt. 16 Siege in Serie. Das hat vorhin noch keine Nationalmannschaft auf der ganzen Welt geschafft. Und all das war natürlich so ein absoluter Selbstbewusstseinsboost. Und man muss auch sagen, dass ja diese Stürmerposition wahrscheinlich die ist, über die in den letzten Jahren am meisten diskutiert wurde. Und da hat man jetzt mit Ayoub El-Kabi schon jemanden gehabt in der WM-Quali, der mit 4 Toren da doch abgeliefert hat und dadurch dann auch seinen Stammplatz für den Afrika-Cup sich gesichert hatte. Ist ein ganz guter Übergang. Können wir gleich mal hinspringen zum Heimturnier. Da war es ja so, dass du wirklich in diesem Land gemerkt hast, dieser Druck ist so unglaublich groß auf dieser Mannschaft. Also da war wirklich der Titel das Einzige, was gezählt hat. Und das hast du in den ersten Spielen schon noch gemerkt. Da waren zwar jetzt so Mannschaften wie die Komoren, die vielleicht ja auch individuell einfach deutlich schwächer aufgestellt sind, aber die haben sie vor große Probleme gestellt und gegen tiefe Blöcke haben sie keine richtigen Lösungen gefunden oft und das ist den Fans dann sauer aufgestoßen. Ich kann mich noch ans Auftaktspiel erinnern, da sind ja relativ schnell zur Halbzeit schon die Pfiffe gekommen, weil die Menschen einfach was anderes erwartet hatten. Die hatten Spektakel zum Auftakt erwartet und diesen Druck, den mussten sie erstmal handeln und wenn man sich dann erinnert, dieses Traumtor von Ayoub El-Kabi, dieser Fallrückzieher, das war so wirklich dieser Startschuss für diesen Afrika-Cup, da war dann wahrscheinlich sogar die marokkanische Fanseele wieder ja befriedet. Was war so für dich ein Moment aus dem Afrika-Cup, den du rausziehst, wo du sagst, ja, da können die Marokkaner Hoffnung draus schöpfen, weil man da auch wirklich überzeugt hat?
Ich finde, du hast es gerade richtig gesagt. Die Marokkaner haben da schon Probleme, tiefe Blöcke zu bespielen. Dementsprechend waren auch da die Ergebnisse relativ knapp. Also gerade gegen die Komoren oder Mali oder auch Tansania im Achtelfinale war das gewesen, wo sie auch knapp 1-0 gewonnen haben, was aber natürlich auch schwierig ist, ne? Gerade gegen tiefe Blöcke zu spielen. Die Marokkaner kommen auch lieber gerne in den offensiven Umschaltmoment, ne? Spielen ja auch lieber eher ein Mittelfeldpressing, situativ mal ein Angriffspressing, um mal höher zu attackieren, dass der Weg zum Tor einfach nicht so weit ist, aber tendenziell mögen sie eher diese Umschaltmomente, wenn sie den Ball gewonnen haben. Und ja, was sie aber relativ stark macht, und das ist auch ganz klar ersichtlich in den letzten Jahren, dass sie wirklich defensiv einfach sehr, sehr gut sind. Die sichern ihre Angriffe sehr, sehr gut. Also wenn sie keine Lösungen haben, ist es aber trotzdem nicht so, dass sie da komplett irgendwie ausgekontert werden. Also die haben da schon eine sehr, sehr gute ein gutes Gleichgewicht, eine gute Balance zwischen einer guten Offensive und Defensive. Das passt sehr, sehr gut bei denen. Dementsprechend bekommen sie auch wenig Gegentore, wenig Schüsse aufs Tor. Und und das hatten sie auch bei der Weltmeisterschaft auch gehabt, wo sie defensiv sehr gut waren, auch beim Afrika-Cup und auch bei der WM-Qualifikation. Also die sind da wirklich defensiv einfach sehr gut, sehr stabil unterwegs. Und das kann auch wieder Trumpf werden für das kommende Turnier, dass sie da einfach ein gutes Gleichgewicht haben, mit dem Vorteil, dass sie gerade offensiv wirklich sehr, sehr gute Spieler haben, die auch für Entlastung sorgen und die dementsprechend auch für eine Torgefahr und für Tore sorgen können im Offensivbereich und dementsprechend die Marokkaner zu Siegen und zu Toren führen können. Ja, also ich glaube, das wird schon Trumpf sein bei denen.
Und ich glaube, man hat auch ein paar personelle Erkenntnisse aus diesem Afrika-Cup gezogen, weil es ja so war, dass sich dann mit Romain Saïss und Sofiane Amrabat zwei sehr zentrale Spieler über die letzten Jahre relativ früh verletzt haben, Saïss sogar nach ein paar Minuten im Auftaktspiel. Amrabat dann auch irgendwann und ist dann auch nicht mehr so richtig reingekommen, aber man hat es eben geschafft, Lösungen zu entwickeln und ich weiß noch, vor dem Finale habe ich mit Youssef Mokhtari ein Interview geführt Und der hat gesagt, also sowas, was Neil El-Ainawi von AS Rom, da während dem Turnier abgezogen hat, sowas hat er noch nie erlebt. Also weil man ihn ja eher so aus einer Achterrolle vielleicht oder auf jeden Fall in einer offensiveren Rolle kennt, dann muss er in diese Amrabat-Position auf der 6 schlüpfen. Ja, und spielt ein MVP-Turnier, ja, war in der, war wirklich oft der wichtigste Mann bei Marokko, der dieses Gleichgewicht hergestellt hat, der dann auch wichtige Zweikämpfe gewonnen hat, der den Ball aber auch nach vorne getragen hat. Deswegen, es gab Überraschungen bei dem Turnier und er ist für mich vielleicht der Shootingstar. Natürlich hast du Brahim Diaz, der wirklich das Team mit seinen Toren, mit seinen Offensivaktionen ins Finale so ein Stück weit getragen hat, aber El Ainawi darf da nicht zu kurz kommen. Dagegen muss man aber sagen, dass so Spieler wie Bilal Elkanous oder auch ein Elias Benzeguir, klar, der hat die ganze Saison eine solchen Saison gehabt und hat weder in Leverkusen noch für Marokko wirklich ja eine Rolle gespielt, dass die nicht so präsent waren, sondern dass es eben ja ein El Ainawi, so hier schwieriger Name, war und ein Brahim Diaz. Aber was auch für mich eine spannende Entwicklung sein wird, ist, wie es eben der neue Coach schafft, diese Kabine zu einen, weil diese Ereignisse natürlich auch nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen sind. Dieser Panenka-Elfmeter von Brahim Diaz, da soll es angeblich laut marokkanischen Medien schon auch Spieler geben, die ihm das jetzt ein wenig übel nehmen, dass er ihnen eben diese große Chance auf diese Parade genommen hat, auf diese Feierlichkeiten, indem er sich den Ball geschnappt hat und dann den Elfmeter so, ja, im Stück. Am Ende des Tages ist es dann ein bisschen peinlich, wenn es nicht funktioniert. Funktioniert es, feiert ihn jeder, aber so war es dann eben ein bisschen schwierig. Das war dann auch so, dass Walid Regragui, der Coach, danach sich ein bisschen nicht eindeutig geäußert hat, ihn nicht groß in Schutz genommen hat. Deswegen glaube ich, ist es auch ein, ja, was Gutes, dass dieser Trainerwechsel da eine frische Dynamik reinbringt, denn Marokko braucht Brahim Diaz und braucht auch ein Teamgefüge, das funktioniert, weil ich glaube, das war auch 2022 so ein bisschen der Trumpf, oder?
Ja, definitiv. Also man hatte beim ehemaligen Trainer, der einfach schon geschafft hat, eine Mannschaft zu formen, die letztendlich einfach auch bis Kollektiv gekommen ist und auch geschafft hat, sage ich jetzt mal, diesen Druck standzuhalten. Letztendlich, wenn du einen Afrika-Cup spielst bei dir zu Hause im eigenen Land, da ist der Druck enorm hoch. Und deswegen war da auch gerade das Auftaktspiel gegen die Komoren auch ja nicht so einfach gewesen für die Marokkaner. Haben aber den Druck standgehalten bis zum Finale. Und ich denke, wenn auch Diaz den Elfmeter macht, dann hätte keiner mehr über das Auftaktspiel gesprochen. Wie auch immer, ja, haben die Marokkaner es aber geschafft, ja, gehabt, sage ich jetzt mal, diesen Druck standzuhalten und haben es ja bis ins Finale geschafft. Obwohl es ja Spiele gab, im Halbfinale ins Elfmeterschießen gegen Nigeria, da musste ja auch, sage ich jetzt mal, diesen Druck einfach standhalten. Davor haben sie ja gegen Kamerun dann gespielt gehabt, wobei sie da ein gutes Spiel gemacht haben und verdient auch 2-0 gewonnen haben. Dementsprechend, ja, können sie schon den Druck standhalten. Aber jetzt ist Mohamed Kwaibi natürlich jetzt gefordert. Aber ich glaube, er ist eher der Typ, der analytisch ist, der etwas ruhiger ist. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Der kommt ja auch so ein bisschen aus dem pädagogischen Bereich, war auch Lehrer. Ich glaube, dass er vielleicht auch da seine Expertise, seine Erfahrung da einfach mitnehmen kann und dementsprechend ein gutes Gefühl den Jungs mitgeben kann, ein gutes Gefühl für die Kabine auch hat, wenn es mal nicht passen sollte. Und letztendlich ist er auch verantwortlich, dass er Jungs auch mitnimmt, die schon Erfahrung haben. Ich bin jetzt ehrlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es mit Amrabat ausschaut, ob er dabei ist, ob er fit sein wird. Aber er braucht schon eine gute Achse, sage ich jetzt mal. Ja, mit Hakimi, mit Amrabat im Tor, mit Bono. Also das sind ja natürlich erfahrene Jungs. Masraoui auf der anderen Seite als Linksverteidiger, die brauchst du, ja, um einfach ein gutes Teamgefüge zu haben. Es ist natürlich ein junger Trainer, der auf dieser Bühne jetzt noch nicht so gearbeitet hat. Und dementsprechend muss er da ein gutes Feingefühl, glaube ich, finden, dass die Mannschaft funktioniert und dass dann auch wieder ein Gefühl, eine Symbiose wieder entwickelt wird zwischen Mannschaft, zwischen Trainer, aber auch zwischen den Fans, weil die Fans waren auch Trumpf gewesen, klar, bei der Heim-EM auch, aber in Katar kann ich mich auch gut dran erinnern, dass es da einfach eine gute Chemie war zwischen Fans und der Mannschaft und das brauchen die und er muss das natürlich jetzt moderieren, er muss das Ganze handeln und bin da gespannt, wie er das ja, hinkriegen wird. Aber wie gesagt, ich glaube, die haben eine gute Mannschaft, die haben Bock auf die Weltmeisterschaft. Es ist jetzt wieder ein neues Turnier und die Marokkaner, die haben eine gute Mannschaft. Also ich glaube, wenn er das gehandelt bekommt, dann werden die auch wieder ein gutes Turnier spielen.
Aber von der personellen Seite her stellen sich ja schon zwei ganz klare Fragen. Zwei Positionen, wo er Antworten finden muss. Und das ist auf der einen Seite eben hinten das Prunkstück, die Innenverteidigung, was jetzt über Jahre ja Romain Saïss und Naïef Aguerre von Olympique Marseille waren. Saïss haben wir schon drüber gesprochen, der hat sich im Auftaktspiel im Afrika-Cup verletzt und danach auch sein Karriereende in der Nationalmannschaft verkündet. Das heißt, der Kapitän und so ein Stück weit der Führungsspieler dieser Mannschaft hat sich verabschiedet. Und dazu muss man noch sagen, Aguerre ist aktuell seit, ich glaube schon seit März bei Marseille raus, hat eine Schambeinentzündung. Es heißt zwar, er könnte Ende Mai zurückkommen, aber Schambein ist so eine mit der ja, unvorhersehbarsten Verletzungen im Fußball. Deswegen kann man da gar nicht so genau sagen, ob er auch für die WM bereit sein wird. Und dann der Mann, der reingerutscht ist beim Afrika-Cup für Saïss, Adam Massina, ist auch verletzt, aktuell ohne Club, der wird nicht mitfahren. Jawad El Jamik spielt nur zweite spanische Liga, ist schon 34, also auch da wahrscheinlich eher keine Option für eine Innenverteidigung in der Weltmeisterschaft. Jetzt hat man es geschafft, Issa Diop tatsächlich zu überzeugen, dass er für Marokko nicht für Senegal oder irgendwas aufläuft, sondern sich für Marokko zu entscheiden. Die ist natürlich top, wenn man einen Premier League Innenverteidiger in den Kader dazu bekommt. Aber was sagst du, wie entscheidend wird es, dass er auf diese offenen Fragen in der Innenverteidigung eine Lösung findet? Weil zuletzt war es ja schon das Herzstück der Mannschaft.
Ja, definitiv. Habe ich auch schon vorhin angesprochen gehabt, dass die da einfach ein gutes Fundament gelegt haben, gerade im defensiven Verbund. Klar, die haben ihre Angriffe gut gesichert und dennoch haben sie dann, wenn was durchgekommen ist, alles gut wegverteidigt. Dementsprechend ist es schon sehr, sehr bitter und trifft denen schon hart, dass die wahrscheinlich wegbrechen werden. Aguerre, klar, kann man noch abwarten, ob er es schaffen wird. Wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Und mit Issa Diop hast du natürlich einen Spieler, der bei Fulham spielt und der natürlich auch ja, ein Verteidiger ist, der ganz genau weiß, ja, wie er Top-Stürmer verteidigen muss, um letztendlich erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz, auch bei den Testspielen, hatte jetzt auch beispielsweise Shahidi Riad gespielt gehabt. Auch ein ja, aufstrebendes Talent, sage ich jetzt mal, kennt er auch, soweit ich weiß, aus der U20. Ist ein interessanter Spieler auch für die Zukunft. Ich kann mir eventuell vorstellen, ja, dass er vielleicht ihn sogar reinschmeißt. Wäre natürlich ein Risiko, aber letztendlich musst du handeln, musst du was tun. Und ich schätze ihn so ein, dass er vielleicht da schon das eine oder andere Verrückte macht. Weil, wie gesagt, er kennt den einen oder anderen noch so U20-Nationalmannschaft und generell ist er da top informiert, wie die Jungs da aktuell handeln und spielen und performen. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch da eine kleine Überraschung kommen wird, wo vielleicht da eine andere Youngster dabei sein wird. Und da wird natürlich spannend sein, wie da die Kadernominierung ausfällt und letztendlich wäre dann die Innenverteidigerposition bilden wird, aber es ist natürlich, wie gesagt, nochmal sehr, sehr bitter, dass die ja, beiden Innenverteidiger, die jetzt ja, die letzten Jahre so ein bisschen geprägt haben, ausfallen aus ja, marokkanischer Sicht.
Es geht ja auch noch im Sturm weiter. Ist ja nicht so, dass die Innenverteidigung die einzige Position ist, die Fragen aufgibt. Klar, du hast auf diesen Achterpositionen, auf den Außenbahnen, hast du mit Bilal Elkanous, Ismail Saibari, einer der Topscorer der Eredivisie, Brahim Diaz sowieso, Esaizuli von Betis. Also du hast da Topspieler. Aber ob du auch diesen Neuner hast, der diesem Niveau gerecht wird, ja, das ist immer so eine Frage. Klar, es war jetzt halt so, dass Elkabi beim AFCON super funktioniert hat. Aber er spielt halt auch in Griechenland. Seine Athletik, die ist gut, aber es ist nicht die letzte Endgeschwindigkeit, die er hat. Deswegen gibt er mir da immer ein bisschen Fragen auf, ob er auf diesem WM-Niveau auch ausreicht. 2022 war Youssef En-Nesyri der Top-Stürmer, aber der ist ja nicht mehr so gut in Form. Der hat schon beim AFCON als Joker nicht besonders gut funktioniert. Hat auch eben nicht mehr Stamm gespielt. Deswegen die Neuner-Position eine, die auch dem neuen Coach ja Fragezeichen gibt. Da gibt es noch Yannis Begraoui, der hat 20 Tore geschossen in Portugal, aber er ist noch ohne Länderspiel. Auch da ist wieder die Frage, entscheidet er sich für die mutige Lösung mit einem Spieler, der vielleicht noch nicht so sehr im Fokus stand im Kreis der Nationalmannschaft, oder geht er mit altbewährten, wo man vielleicht die Frage stellen darf, reicht es auf dem Niveau noch? Ich meine, LKB ist auch schon Mitte 30, von daher, ja, die Zukunftslösung wird auf keinen Fall sein. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie er diese Fragen beantworten wird. Du hast schon jetzt viel über den Coach gesprochen. Gibt es noch Aspekte, die wir da noch nicht besprochen haben?
Also, wie ich schon eingangs gesagt habe, oder wie du es auch schon gesagt hast, er steht jetzt nicht für einen Offensivfußball, sage ich jetzt mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Marokkaner vorne attackieren werden, viel auf Ballbesitz gehen werden. Ich fand, die hatten gerade jetzt beim Afrika-Cup unterm ehemaligen Trainer zu sehen war, da war schon auch eine gewisse Struktur gewesen. War schon sehr ersichtlich gewesen, dass die ganz, ganz oft Diaz und Hakimi über die rechte Seite gesucht haben. Gerade wenn die über die linke Seite gespielt, gezockt haben, und dann haben sie aber versucht, relativ schnell über Diagonalbälle oder über schnelle Verlagerungen Diaz zu finden, Hakimi zu finden, und die dann natürlich brutal Alarm gemacht haben. Diaz eher so im Halbraum, Hakimi halb oder komplett auf der rechten Spur. Und da war das schon sehr, sehr gut gewesen. Und so sind die Marokkaner natürlich immer sehr gefährlich geworden. Wie es jetzt natürlich aussehen wird, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, es gibt ja Spieler wie El Kanous, ja, von Stuttgart, den ich sehr, sehr gut finde. Ich hoffe, dass er es schaffen wird, auch in der Startelf zu stehen. Ist auch in einer sehr, sehr guten Verfassung. Hat jetzt bei Stuttgart jetzt auch gut performt. Also ihn werde ich schon irgendwie und irgendwo erwarten. Und dann wird man natürlich sehen, was passiert. Ich glaube, die Weltmeisterschaft wird denen eher entgegenkommen. Natürlich haben sie ein gutes Auftaktprogramm mit Brasilien. Da werden wir aber, denke ich, auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, wo sie wahrscheinlich ja schon ihre Umschaltmomente dann bekommen werden. Und er ist eigentlich eher ein Trainer, der über Umschaltmomente kommt. Und das ist das, was ihn so ein bisschen ausgemacht hat, so wie er es in den letzten Stationen gemacht hat. Und ich glaube, das wird er auf jeden Fall in das Team implementieren wollen. Und da ist natürlich die Frage, wer es umgesetzt bekommt. Aber ich glaube, dass er das meistern wird. Und ja, ich meine, die haben gute Jungs in den Reihen, gerade offensiv. Da sollte eigentlich keine große Sorge sein, dass sie zumindest mal in die nächste Runde kommen, ins 16er-Finale.
Bevor wir dann vorausblicken, gehen wir nochmal kurz in den Rückspiegelmodus quasi und schauen, wie sich Marokko denn so bei den bisherigen Weltmeisterschaften geschlagen hat. Es wird insgesamt die 6. WM-Teilnahme von Marokko sein, und das beste Ergebnis, ja, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, war natürlich das erste afrikanische Team im Halbfinale 2022, also wirklich ein historischer Erfolg. Und auch das, was du angesprochen hast, ja, da war die ganze arabische Welt dahinter in Katar, da war die ganze afrikanische Welt hinter ihnen gestanden. Also es war wirklich ein großes Ereignis 2022, dass sie das erreicht haben. 1986 sind sie nochmal ins Achtelfinale gekommen, sonst immer in der Gruppenphase gescheitert. Und 2022 kann man schon so ein bisschen davon sprechen, dass so eine Legende geboren wurde oder eine Mannschaft voller Legenden. Da wird man auch in Marokko sich wahrscheinlich noch lange dran erinnern, als so ein Breakout-Moment für den Fußball im Land. Da war wirklich ein überragender Spirit in der Mannschaft. Ich erinnere mich noch an diesen einen Sprint, den da einmal Amrabat auch die Linie entlang gezogen hat. Ich weiß gar nicht, ob es Mbappé war, aber irgendwen hat er dann noch abgegrätscht und hat sich den Ball gesichert. Also war auch so ein Sinnbild dieser Mannschaft. Und ich habe ihn sowieso, der war mein Lieblingsspieler 2022 bei der WM, weil ich ihn so stark fand als Verbindungsspieler zwischen Offensive und Defensive und wie viele Angriffe er abgefangen hat. Deswegen, da kann man drauf gespannt sein, ob man sowas Ähnliches wieder schafft, weil den Hype, den haben sie danach nicht ganz so transportiert bekommen. 2024 dann beim Afrika-Cup relativ früh im Achtelfinale schon ausgeschieden. Und was wir auch gesagt haben, viele Spieler von damals wie ein Romain Saïss sind nicht mehr dabei, aber vielleicht der größte Name des marokkanischen Fußballs die letzten 10 Jahre, bevor jetzt Hakimi so unglaublich groß wurde, ist ja auch nicht mehr dabei. Hakim Ziyech, der ja, schon für viele Fußballfans auch ein Begriff ist, der mittlerweile wieder in Marokko bei Wydad in Casablanca spielt. Aber mit der Nationalmannschaft, ja, da wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Dafür sind auch seine Performances in der heimischen Liga nicht so außergewöhnlich, dass er da eine Nominierung wieder rechtfertigen würde. Boufal war auch so ein Spieler, der 2022 unglaublich stark war und jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft zu finden ist. Trotzdem, du hast vorhin gesagt, diese Achse, Bono, Hakimi, Masraoui, Ouanahi im Mittelfeld oder eben auch so ein Amrabat sind weiter beim Team. Und da ist natürlich das, Brasilien hast du angerissen, aber sprechen wir doch mal über die Gruppe. Wie bewertest du sie mit Brasilien, Haiti, Schottland als Gegner? Und traust du deinen Marokkanern zu, dass sie ja doch unter die ersten beiden kommen und dann sicher ins 16-Finale gehen?
Ja, also das traue ich denen auf jeden Fall zu. Ich denke, dass Marokko schon auch mittlerweile eine, man sagt ja immer, Turniermannschaft geworden ist. Und ja, auch wenn sie jetzt da einen Trainerwechsel haben und die Ergebnisse, die ersten beiden jetzt in Ordnung waren, jetzt vielleicht nicht das, was man sich gewünscht hat, aber ich glaube, es war nichtsdestotrotz in Ordnung, traut man das denen auf jeden Fall zu, weil die Mannschaft einfach jetzt mittlerweile auch weiß, wie so ein Turnier einfach gespielt wird. Ich glaube auch so Turniererfahrung, das tut auch ganz gut und haben da, glaube ich, auch einen guten Mix zwischen einer erfahrenen Achse und aber auch potenziellen Spieler, die einfach auch für die Zukunft wichtig sein werden für Marokko. Und ja, das Auftaktprogramm gegen Brasilien wird natürlich direkt sehr, sehr spannend sein, aber da wirst du direkt auch sehen, wo du stehst letztendlich. Wenn sie das aber, glaube ich, positiv bestreiten mit einer guten Leistung, dann können sie auch gegen Haiti und gegen Schottland definitiv gewinnen und würden dann da als Zweiter durch die Gruppe vermutlich mal gehen. Und ja, und dann wird man natürlich sehen, wie sich so ein Turnier sich entwickelt, eine Dynamik. Die war 2020 in Katar Wahnsinn gewesen. Wie gesagt, sie waren da in einem Flow und das brauchst du auch einfach, um letztendlich erfolgreich zu sein beim Turnier. Und ja, vielleicht kriegen sie es wieder hin. Ich glaube, der Hunger ist groß, das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen ist groß bei den Marokkanern. Die haben einiges vor und bin mir ziemlich sicher, dass sie aber auch wieder, ja, warum nicht, wieder ein Viertelfinale erreichen können. Ja, also das traue ich denen definitiv schon zu, weil die Spiele, die werden ihnen eher entgegenkommen als beim Afrika Cup, wenn du gegen die Komoren spielst, wenn du gegen Sambia spielst, gegen Tansania. Ich glaube, es kommen eher die Spiele, wo die Marokkaner mehr oder denen eher liegt, indem sie ja offensiv in die Umschaltmomente kommen.
Und sie haben ja auch den Vorteil, dass sie alle Spiele an der Ostküste zunächst mal abhalten können. Das heißt, der Reisestress hält sich einigermaßen in Grenzen, was ja einfach auch ein Thema sein wird. Ich meine, die Spieler kommen alle aus langen Saisons. Wenn du dann noch am einen Tag, weiß ich nicht, in Miami im tropischen Klima zockst und dann nach Vancouver fliegst, was weiß ich, das macht auch was mit dem Körper. Hat man ja auch bei der Club-WM gesehen, dass man das nach einer langen Saison gar nicht so einfach wegsteckt. Das wird ein Thema werden, aber für Team Marokko eher nicht. Schaut man sich wieder den Turnierbaum an, ist relativ klar, kommt man unter die ersten beiden. Dann wird jemand aus Gruppe F warten. Da sind dann Niederlande, Japan, Schweden und Tunesien. Je nachdem, also könnte man gleich mal Rotterdam in zwei teilen, wenn man da im 16-Finale auf die Niederlande trifft. Da wird es dann wahrscheinlich schon die Stadt. Die eine Seite wird in das marokkanische Rot getaucht sein, der andere Teil dann in Oranje, Orange. Aber da gibt es auf jeden Fall spannende Duelle. Ja, jetzt kommen wir dann nochmal zu der speziellen Geschichte. Und die bezieht sich heute nicht auf einen einzelnen Spieler, sondern ich will über die Königliche Fußballakademie von Mohammed dem VI. Sprechen, weil ich die Möglichkeit hatte, sie zu besuchen, auch in Marokko, und da wirklich 3-4 Stunden von dem Akademieleiter durchgeführt zu werden. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, sagen wir mal, vielleicht die Bayern nicht, aber jeder andere Bundesligist wäre auf so ein Trainingszentrum richtig, richtig neidisch. Also da war alles, da ist alles wirklich top. Die Plätze sind top. Es gibt spezielle Plätze mit riesigen Videoleinwänden, um eben Videoanalyse zu betreiben. Und die wurde ja 2009 ins Leben gerufen als Reaktion, dass man die erste WM auf afrikanischem Boden 2010 verpasst hat und der König wirklich gesagt hat, okay, es muss sich was ändern im marokkanischen Fußball, und er hat Wort gehalten, es ist unglaublich viel investiert worden, diese Akademie ist sehr, sehr beeindruckend, und Wenn man mal diese Durchlässigkeit betrachtet, dann kann sie mit den besten Akademien der Welt mithalten. Also zumindest mal in Afrika, weil vergleicht man es mit so großen Namen wie Right to Dream oder JMG Academy, da bringt die Königliche Marokkanische Akademie auch mindestens genauso viele Spieler in den Profibereich. Natürlich auch in die heimische Liga, aber auch viele nach Europa, wir haben es schon angesprochen. Spieler wie ein Naef Aguerre, der Abwehrchef, Youssef En-Nesyri, Stürmer, ein Azzedine Nouanahi, den sehr viele sehr viel höher einschätzen als sein aktueller Club Girona, also auf den auch viele große Stücke halten. Da sind schon gute Spieler rausgekommen. Auch jetzt aus dieser U20-Mannschaft waren 4 in der Finalelf aus der Königlichen Akademie. Ja, das Ganze hat Vorbildcharakter auch für den Rest von Afrika, dass eben Talente so zentral zusammengezogen werden und die besten Talente dann auch optimal gefördert werden. Natürlich immer im Zusammenspiel mit diesem Diaspora-Scouting, wo Marokko auch eine Vorreiterrolle eingenommen hat, wo wahrscheinlich das beste Beispiel Achraf Hakimi ist, den man schon in die U17 geholt hat, an den Verband, an die Nation gebunden hat und jetzt den vielleicht besten Rechtsverteidiger der Welt im Kader hat. Deswegen, diese Königliche Akademie ist ein Puzzlestück auf dem Weg zum Erfolg der Marokkaner, zum Erfolg bei der WM 2022, aber natürlich das, was alles überscheint, ist diese WM 2030, die man zusammen mit Spanien und Portugal austragen wird. Wir haben jetzt natürlich über Marokko bei der WM 2026 gesprochen, aber von all dem, was du jetzt in den Spielen gesehen hast, von jungen Spielern, von einem Trainer, der sehr ambitioniert ist, können wir vielleicht sogar sagen, dass das jetzt so ein letztes Aufwärmen dafür ist, dass man 2030 dann für einen möglichen großen Wurf bereit ist und dann vielleicht auch der erste afrikanische Weltmeister werden kann?
Ja, also ich sag mal so, ich glaube, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, diese WM, die wird einfach nochmal genutzt, um letztendlich zu gucken, wo stehst du? Bist du bereit, nochmal so eine Weltmeisterschaft zu spielen wie 2022, genau. Und dann, ja, wirst du da Erkenntnisse sehen und auch bekommen. Dann, ja, werden die Marokkaner, wie gesagt, ich finde die sehr selbstbewusst und die können da was entfachen. Und es wäre natürlich echt cool, wenn es mal jemand schafft, eine afrikanische Mannschaft mal Weltmeister zu werden. Und ich glaube, wenn Marokko 2030 WM hat, kann das natürlich, ja, mit dem Potenzial, was sie haben, mit dem, was sie aufbauen, mit der Akademie, du hast es gesagt, das ist schon ein wichtiger Faktor letztendlich. Und natürlich muss aber immer wieder alles zusammenkommen, um Weltmeister zu werden. Die Spieler, die müssen in Topform sein. Du brauchst da einen guten Turnierbaum, sage ich jetzt mal. Ja, brauchst vielleicht dann auch ein bisschen Glück. Also es muss immer einiges zusammenkommen. Also von daher ist es schon ein krasser Hot-Tag, das dann zu sagen, ja. Aber ich glaube generell, dass die Marokkaner in den nächsten Jahren, und davon bin ich felsenfest davon überzeugt, in den nächsten Jahren den Afrika-Cup gewinnen werden. Die waren kurz davor. Die werden es aber wieder probieren. Die werden vom Potenzial her und von der Perspektive her sind sie, glaube ich, schon am besten einfach aufgestellt. Und dann wollen sie, glaube ich, 2030 alles dran setzen, um letztendlich da den großen Wurf zu schaffen, zu packen. Die sind da, glaube ich, auf einem guten und gesunden Weg. Das machen die wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, in Katar, das war kein Zufall. Das hat sich, sich schon gut angefühlt. Und ich glaube, das hat denen schon Mut gegeben, um da weiterhin zu forcieren und noch mehr zu investieren. Und ja, auch der Afrika Cup, der leider so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, war trotzdem auch ein Erfolg, glaube ich, letztendlich. Und ja, die müssen Beständigkeit haben, Kontinuität haben, weiterhin fleißig sein, dann können die das schaffen. Aber wie gesagt, bis dahin ist ein großer, großer Weg. Ich finde, wie gesagt, die haben da den richtigen Trainer an ihrer Seite, der Spieler entwickeln möchte, ein Fundament aufbauen will, um letztendlich da einen guten Start zu haben für was ganz Großes. Ja, dementsprechend bin ich da sehr gespannt in den nächsten Jahren, wie sich die Marokkaner entwickeln werden. von der Struktur her, von der Infrastruktur, aber letztendlich auch von der Spielkultur, die sie entwickeln werden, ja.
Und es ist ja auch so eine Dynamik, die sich gegenseitig befeuert. Das heißt, auf der einen Seite musst du erstmal erfolgreich werden, um für die Diaspora-Talente noch attraktiver zu werden, weil wenn ich jetzt gerade in der Niederlande aufwachse, wenn ich in Belgien aufwachse, dann kann ich mir ja schon die Frage stellen, habe ich nicht, also wenn ich natürlich dann noch marokkanische Wurzeln habe, habe ich nicht vielleicht sogar mit Team Marokko die größte Chance, Weltmeister zu werden? Hat Team Marokko vielleicht die Niederlande und Belgien so ein Stück weit schon überholt? Weil ich meine, WM-Halbfinalist, das ist bei beiden schon ein Stück weit länger her als bei Marokko. Deswegen wird es auch so wichtig, dass man eben das Ganze jetzt auf der großen Weltbühne bestätigt. Ich glaube, wir haben es ganz gut rausgearbeitet. Marokko ist ein unglaublich spannender WM-Teilnehmer. Einer der spannendsten afrikanischen WM-Teilnehmer. Wobei, ehrlicherweise, eigentlich sind sie alle spannend. Wir können uns auf alle freuen. Deswegen machen wir ja auch 10 Episoden. Deswegen besprechen wir sie auch alle einzeln, weil sie ihre Geschichten haben, weil sie ihre unterschiedlichen Backgrounds haben und weil sie auch mit unterschiedlichen Ambitionen reinstarten. Jetzt wieder die letzte Frage zum Schluss an dich. Willst du uns noch was über Marokko mitteilen oder sagst du, wir haben jetzt eigentlich alles ganz gut erwischt, die letzten 40 Minuten?
Marokko wird die Mannschaft sein, die den afrikanischen Fußball dominieren wird. Davon bin ich schon sehr überzeugt, weil die einfach sehr vieles richtig machen. Was natürlich der Vorteil ist, den sie jetzt haben, ist, dass sie schon mal jetzt diese Momente einfach hatten. Die haben diesen positiven Flow in den letzten Jahren. Da hat sich schon was herauskristallisiert, was sich entwickeln wird weiterhin. Wie gesagt, die haben einen Trainer, der auf den Nachwuchs setzen wird. Und ich glaube, dass nach der WM da ein großer Umbruch stattfinden wird. Und dann hast du 4 Jahre Zeit, um dann letztendlich ein Grundgerüst aufzubauen. Und darauf bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das dann erfolgen wird. Ich freue mich sehr auf die Marokkaner, weil ich glaube, die werden gerade nach vorne einen sehr erfrischenden Fußball spielen. Die werden da mit ihren Zockern, die sie einfach haben, ob es jetzt Bilal Elkanous ist, ob es Diaz ist. Wir haben jetzt auch noch nicht über Morabet gesprochen, auch ein junger Spieler, der bei Racing Straßburg spielt, hat auch schon in der Conference League gespielt, 10 Spiele in der Liga, hat er schon über 30 Spiele gemacht. Also die Marokkaner sind da wirklich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, weil die einfach ja viele Talente mittlerweile haben und die jetzt sukzessive in die A-Nationalmannschaft kommen. Und wie gesagt, da wird ein Umbruch, glaube ich, passieren, unabhängig davon, wie die WM 2026 ausfallen wird. Und dann wird man sich gut vorbereiten. Und das ist denen ihr großes Ziel, dass sie bei der WM 2030 einen großen Wurf platzieren. Aber jetzt ist erstmal wichtig, da nochmal 2026 eine gute WM zu spielen, nochmal ein Statement zu setzen, nochmal zu zeigen der Welt, wir sind da, wir wollen kommen. Wir wollen ja die beste Mannschaft in Afrika werden und irgendwann die beste Mannschaft auf der Welt. Und ich glaube, das sind die Ambitionen von denen. Und dementsprechend können wir, glaube ich, alle gespannt sein, was die Marokkaner bei der WM absolvieren werden und wie sie abliefern werden.
Absolut. Also diese 3 Gruppenspiele, ich denke, wir werden dann natürlich auch wieder in unserem Fazit nach den jeweiligen Spieltagen drauf eingehen können. Und dann können wir uns vielleicht entweder beglückwünschen hier, ob wir die richtigen Namen genannt haben, ob wir die richtigen Namen in den Ring geworfen haben, die dann auch für die Marokkaner entscheidend sein werden. Oder wer denn dann vielleicht auch, welches unbeschriebene Blatt dann die Bühne betritt. Ich meine, 2022 gab es genug davon. Da wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder welche geben. Ich sag, wir schließen das Kapitel Marokko vorerst ab. Natürlich kommen wir wieder dazu zurück, öffnen dieses Buch auch nochmal. Aber hat wieder großen Spaß gemacht. Ich sag, danke dir, Jonathan. Wir hören uns sehr bald wieder, wenn es dann schon in die 4. Folge geht. Danke dir und ciao.
Danke dir, Martin. Mach's gut. Ciao, ciao.